Ja, schön. Einige sind aufgestanden zu dem Lied. Ich finde das immer, fühlt euch immer frei, das, genau das zu tun. Das sollte man gut machen. Und man findet schon einen Blick da noch zur Leinwand. Liebe Gemeinde, heute ist Jahresmitgliederversammlung. Ich hoffe, dass ganz viele dabei sind. Nicht nur wegen Kaffee und Kuchen, das auch. Gemeinschaft wird sicher auch ganz nett. Aber auch, um Gemeinde mitzutragen, sich mit zu beteiligen. Und ein so ein Aspekt in der Jahresmitgliederversammlung ist neben dem Rückblick, den Finanzen, was so dazugehört, immer auch die Frage, was liegt an? Liegt ein Thema in der Luft? Vielleicht eine besondere Herausforderung, eine Sache, der wir uns als Gemeinde nochmal besonders stellen sollten. Und tatsächlich, wir hatten den Eindruck, als Gemeindeleitung so ein Thema gibt's. Wir sind gespannt, wie ihr das seht. Am letzten Sonntag hat Sören schon darüber gepredigt. Es geht um die Frage, wie können wir die gute Nachricht weitergeben? Wie soll das passieren? Welche Formen sind dafür angemessen? Und was ist eigentlich die gute Nachricht? Kann man ja auch mal drüber nachdenken. Wir haben den Eindruck, was wir nicht wollen, das wissen wir ganz gut. Gewissen bekneten, eine Botschaft, die Angst macht, Schwarz-Weiß-Verkündigung, das wollen wir nicht. Manche sind mit einem Verständnis von Mission groß geworden. Das hat ihnen gar nicht so gut getan. Und wir spüren auch, genauso wie früher geht's gar nicht mehr. Viele sagen, die Zeit der Massenevangelisationen ist vorbei. Vielleicht. Aber was ist denn eigentlich die Alternative? Und ihr wisst ja, dass ein Teil meiner Aufgabe hier in der Gemeinde und irgendwie auch in der Stadt ist, immer wieder darüber nachzudenken, heute Nachmittag etwas mehr dazu, auch über das ganz Praktische. Aber die Sache geht ja uns alle an, weil die Tatsache selbst, Christen reden über Gott, Christen laden andere ein, mit ihnen zu glauben, zu lieben und zu hoffen, an dieser Tatsache kommen wir nicht vorbei. Das ist einer der Punkte, der ist typisch christlich. Das steckt in der DNA der Christenmenschen. Braucht man nur in die Bibel zu schauen. Aber wie soll's gehen? Dazu jetzt mehr und in diesem Jahr auch immer mal wieder. Erzähl doch mal deinem Sitznachbarn in einem Satz das Evangelium, die gute Nachricht. Machen wir jetzt nicht. Manche haben sich so ein bisschen erschrocken jetzt. Aber könnte sein, dass nächste Woche die Frage gestellt wird. Könnt ihr ja mal eine Woche drüber nachdenken. Und diese Frage, kann ich eigentlich das Evangelium formulieren mit eigenen Worten? Wie sieht das denn aus? Kann ich das kurz, knapp zusammenfassen? Und ich finde, das ist eine ganz schöne Leistung. Dieses dicke Buch in einem Satz, vielleicht zwei Sätzen, zusammenzufassen. Wie geht das? Und wenn du das jetzt angenommen mal, du hättest es, wir hätten diese Übung jetzt gemacht, dann mal die zweite Frage nachgeschoben. Das, was du jetzt zusammengefasst hast, ist das eine gute Nachricht? Ist das was zum Freuen, eine frohe Botschaft? Würde ich das gern im Gespräch mit meiner besten Freundin am Telefon einfließen lassen, mit meinem besten Freund? Und würde der oder die dann sagen, super, dass du das sagst, das ist echt eine richtig gute Nachricht, danke. Liebe Gemeinde, nichts anderes bedeutet Evangelium, frohe Botschaft, gute Nachricht. Das ist wirklich genau die Übersetzung. Das wird da in der Bibel gemacht. Und das soll auch dann herauskommen, wenn wir über Gott reden. Sören sprach am letzten Sonntag davon, dass das Evangelium nicht so ein Inhalt ist, der immer gleich ist, für jeden Menschen und zu jeder Zeit. Er hat davon gesprochen, das Evangelium wird im Galaterbrief anders formuliert als im Brief an die Korinther und an die Kolosser wieder ein bisschen anders und an die Epheser auch ein bisschen anders. Es hängt offenbar davon ab, wer sind die Adressaten? Wer wird angesprochen? Und es hängt auch davon ab, wer redet. Das Evangelium ist offenbar ein lebendiges Geschehen, sowas wie Kommunikation zwischen Menschen. Und der Inhalt ist abhängig davon, wer redet hier eigentlich mit wem. Die gute Nachricht steht nicht schon fest. Sie ergibt sich, sie ereignet sich, hat er behauptet, mein Kollege. Ist das wahr? Wo kommen wir denn dahin? Ich möchte das mit euch heute überprüfen. Ich möchte dem weiter nachgehen. Anhand der Evangelien. Letztes Mal war ein bisschen mehr Paulus. Heute, wie evangelisiert eigentlich Jesus? Wie frohbotschaftet der? Und wir lesen dazu einen kurzen Text aus dem Markus-Evangelium. Das ist jetzt, ich habe einfach mal so ein bisschen gelesen, wo werde ich da jetzt fündig? Und habe gedacht, wir fangen mal vorne an. Markus beschreibt so, wie Jesus aufgetreten ist. Geburt lässt er weg, Weihnachtsgeschichte hat er nicht. Dafür erzählt er von Johannes, der Berufung von Jesus und den ersten Jüngern, der ersten Predigt, den ersten Wundern, der ersten Dämonenaustreibung. Dafür braucht Markus nur 39 Verse, das kriegt er ganz knapp hin. Und dann geht es um Begegnung. Jesus geht an Menschen heran, Einzelbegegnungen, gleich drei nacheinander. Und wir gucken uns die erste an, die erste Einzelbegegnung, die erste Verkündigungssituation nach dem Markus-Evangelium. Ich lese aus Markus 1, die Verse 40 bis 45. Ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du mich rein machen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will. Werde rein. Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg und wies ihn streng an und sagte zu ihm, sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh und zeige dich dem Priester und bring für deine Reinigung da, was Mose festgesetzt hat, ihnen zum Zeugnis. Und der Mann ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die Geschichte, so dass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf und dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Als ich den Text an Friederike Neumann schickte und dachte, das soll jetzt so der Predigttext werden, da fragte sie zurück, hast du mir den richtigen Text geschickt? Weil von dem Text lernen, wie Evangelisation ist und Mission, hier soll doch einer gerade nicht reden. Also hier ist doch einer ungehorsam. Was kann man von dem lernen? Vielleicht sollten wir uns das erstmal ansehen, ganz zu Beginn. Ich habe den Text hier auf die Folie gebracht, ein bisschen klein, aber ich habe ihn ja auch gelesen. Könnt ihr auch nachlesen zu Hause. Also das ist ja echt erstmal was richtig Befremdliches. Jesus verbietet und noch dazu ziemlich scharf, dem Geheilten davon zu erzählen, was er erlebt hat. Ja, was soll das? Ich hätte eine zweigeteilte Antwort anzubieten. Die erste Antwort theologisch und die zweite seelsorgerlich. Muss ich nicht widersprechen, aber mal so. Zur theologischen Antwort. Jeder Evangelist hat immer auch ein bestimmtes Konzept oder sagen wir so seine Eigenheiten, das Evangelium zu erzählen. Der Evangelist Markus nimmt uns da mit hinein in ein Geheimnis. Es dauert bis zur Mitte des Evangeliums, ziemlich genau, im 8. Kapitel, 16 Kapitel hat das Buch, bis zur Mitte des Evangeliums, bis dieses Geheimnis ein Stück weit gelüftet wird. Da sagt nämlich Petrus auf die Frage von Jesus, wer sagen die Leute, dass ich bin, wer denkt ihr, dass ich denn bin? Da sagt Petrus, du bist der Christus. Jetzt ist es raus. Und selbst da sagt Jesus noch, das sagt aber bitte nicht weiter. Das soll jetzt im Jüngerkreis verbleiben, diese Nachricht. Die Dämonen, so heißt es in unserem Kapitel, einige Verse vor unserem Text, die kennen Jesus offenbar. Und Jesus lässt die nicht reden. Vers 34. Ist auch mal spannend, ja? Die Dämonen wollen gerne ausplaudern, wer Jesus in Wahrheit ist. Und Jesus sagt, Klappe halten. Es ist offenbar nicht die Zeit, das Messias-Geheimnis zu lüften. Die Wahrheit über Jesus blinkt nur hier und da auf. Und erst als ihnen immer mehr dämmert, Jesus wird sterben. Mit seinem ganzen Leben wird er den Menschen dienen. Erst dann darf man ihn Christus nennen, Messias. Weil so ist er Gottes Bote als Leidender. Jesus verkündet das anbrechende Reich Gottes, die Nähe Gottes. Sein Heil, er verkündet Umkehr, Buße zu Gott, aber er verkündet nicht sich selbst. Er macht sich nicht selbst zum Thema. Und Markus achtet sehr sorgfältig darauf, so lange, bis sich nicht das Kreuz am Horizont abzeichnet, soll das Geheimnis gewahrt werden. Am Kreuz erst enthüllt sich, wer Jesus ist, der Messias, der König, der Retter, aber eben als der sterbende und doch nicht von Gott verlassene Retter. Das gehört zur speziellen Art, wie Markus uns die Jesusgeschichte erzählt. Und wie heikel dieses Thema ist, wie wichtig offenbar für Jesus, das merkt man hier an seinem Ton. Das ist nicht gelassen, das ist nicht souverän, das ist auch nicht so liebevoll, wegschicken. Also er weist ihn richtig von sich und er schnauft ihn an, heißt da im Urtext. Das ist hier noch ein bisschen verniedlicht in den meisten Übersetzungen. Jesus ist richtig außer sich an dieser Stelle. Er kennt offenbar hier keinen Spaß mehr. Er will Gott alle Ehre erweisen. Er will, dass das Geheimnis seiner Person unbedingt gewahrt wird. Und dabei, und das rührt mich so in dieser Geschichte, dabei überfordert das Verbot den armen Mann. Der war doch eben noch krank. Der kriegt das einfach nicht hin, von seinem Glück zu schweigen. Und Jesus wird deutlich und scharf und sagt niemandem, wer ich bin. Aber der muss es allen sagen. Immer und immer wieder. Bei jeder Gelegenheit muss er das verkünden. Er darf nicht und tut's doch, kann nicht anders. Bei uns ist es genau umgekehrt. Zur seelsorgerlichen Antwort nur ganz kurz. Dahinter steckt ja, Jesus verkündet nicht sich selbst. Der Fokus liegt nicht auf mir. Der Fokus liegt ganz auf Gott. Habt ihr schon mal in einem Gespräch über den Glauben gedacht, oh, jetzt bloß alles richtig machen? Ich sollte jetzt einen guten Eindruck hinterlassen. Möglichst die passende Antwort kriegen, das wäre schön. Und jetzt meine Erfahrung mit Gott vielleicht so ein bisschen aufwerten und meine Zweifel so ein bisschen runterfahren, weil ich bin ja jetzt im Bekennermodus. Weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Vergiss es. Brauchst du alles nicht. Zeuge sein reicht. Du bist nicht der, du bist nicht die, auf die es ankommt. Gott ist der Eigentliche. Und den stellt Jesus hier ganz konsequent in den Mittelpunkt und sich selbst an den Rand. Und das können wir auch. Das sollen wir auch. Und vielleicht tut es uns, das ist auch nochmal so ein seelsorgerlicher Gedanke für einige von uns hier, vielleicht tut es uns auch mal ganz gut, das Schweigegebot ganz direkt auf uns zu beziehen. Ich kann mir das vorstellen, dass es für einige gut ist. Vielleicht eine Zeit lang oder auch dauerhaft. Es ist offenbar nicht dran, zur Zeit und zur Unzeit immer und überall zu bekennen. Vielleicht solltest du einfach mal schweigen. Du musst nicht immer von Jesus reden. Kann sein, es tut dir gar nicht gut oder dem anderen nicht gut. Unser Text zeigt so eine Situation. Das kann man ja auch mal so ganz direkt hören. Aber wie gesagt, der Mann kriegt es nicht hin. Er kann einfach nicht. Er muss es erzählen. Und irgendwie ist das rührend. Er ist ein Zeuge, so wie Jesus auch Zeuge ist. Beide sind Zeugen für den einen Gott, der unser Heil will. Das zeigt unser Text. Und wir schauen noch mal ein bisschen genauer rein. Der Text ist nicht sehr speziell. Wir erfahren keinen Namen. Manchmal erfahren wir Namen, aber hier wissen wir nicht. Wie heißt der Typ da? Wir wissen auch nicht, wie lange ist denn der schon krank? Erfahren wir alles nicht. Und wo genau ist er befallen? Wo ist er krank? Und wo sind wir hier überhaupt? In welcher Gegend? Und wie viele Leute sind dabei? Wie reagieren die? Was machen die Jünger? Wissen wir alles nicht. Ist offenbar alles nicht wichtig. Eher skizzenhaft erzählt uns Markus, als wäre dieser Text eher grundsätzlich. So, dass sich viele darin wiederfinden können. Als wäre das öfter so passiert. Als sei das geradezu typisch für Jesus und für die Art, wie man ihm so begegnen kann. Das Wort Aussatz ist eher so eine Art Sammelbezeichnung. Die Rabbinen kennen 72 verschiedene Arten von Aussatz. Wir brauchen keine Details wissen. Was aber wichtig ist, jede dieser 72 Arten von Aussatz gilt als unrein. Sie machen einen Menschen unrein. Und das scheint der entscheidende Punkt. Und ich habe die Begriffe da mal eingefärbt. Ein Aussätziger ist ausgeschlossen von der Gemeinschaft. Von dem hält man sich fern. Teilweise, weil man Ansteckung fürchten muss. Manche Aussatzarten sind aber gar nicht ansteckend, dann hält man sich aber trotzdem fern von den Aussätzigen, weil die sind offenbar von Gott gestraft. Die sind nicht koscher. Das sind keine guten Leute, mit denen spielt man nicht. Ich wünschte, ich könnte jetzt so einen Dialekt, ja, das gibt's in vielen Dialekten so. Das sind keine guten Leute oder so, ja. Das, mit denen spielt man nicht. Das sagen die Eltern ihren Kindern, da gehst du nicht hin. Und hier ist es ganz klar, das ist ein Aussätziger. Das hat doch seinen Grund, dass der aussätzig ist. Von Gott gestraft. Worum es wirklich geht, habe ich den Eindruck, macht Markus uns hier sehr deutlich. Er betont es immer wieder, bei allem, was er weglässt, der Mann ist unrein. Und er will rein werden. Und Jesus macht ihn rein. Und am Ende soll er seine Reinheit auch zeigen und dafür das entsprechende Opfer bringen, damit er wieder aufgenommen werden kann in die Gemeinschaft. Einer will dabei sein. Er will dazugehören. Zu den Menschen und auch zu Gott. Er weiß, er ist ein Außenseiter. Er ist außen vor. Er braucht nur auf seine Haut gucken und dann sieht er es wieder. Er darf in kein normales Haus. Er darf in keine Synagoge. Und er wird es wahrscheinlich nie dürfen, wenn nicht ein Wunder geschieht. Nie mehr ein normales Leben führen, Kinder haben. Er ist einer von vielen, die draußen sind, im Abseits. Und jetzt muss man wissen, wenn man einem Unreinen begegnet, wenn man einem Aussätzigen nahe kommt, dann wird man selbst unrein. Unreinheit überträgt sich. Du musst Abstand halten. Es ist ein starkes Stück, es ist eine Zumutung, dass der sich traut, sich direkt vor Jesus aufzubauen. Das heißt, er baut sich ja gar nicht auf, er baut sich ab, er macht sich klein, er fällt nieder vor Jesus. Aber auch so. Man muss damit rechnen, Jesus weist ihn ab. Denn Jesus wird selbst unrein durch die Begegnung. Jesus müsste sich entziehen. Er verliert durch den Kontakt mit diesem Menschen seine Reinheit. Er ist nicht mehr gottesdienstfähig. Er ist im Gegenteil negativ, sündig aufgeladen durch die Begegnung. Aber es scheint Jesus nicht zu kümmern. Jesus hat offenbar keine Angst, sich zu versündigen. Die Religion mit ihren Forderungen muss hinten anstehen, der Einzelne zählt, der, über den Gott sich jetzt erbarmen will. Jesus geht offensichtlich davon aus, wo ich hinkomme, da muss ich nicht Angst haben, mich zu verunreinigen. Wo ich hinkomme, da werden andere rein, nicht umgekehrt. Und das finde ich so stark. Ich weiß nicht, ob wir das schon aufgenommen haben. Jesus scheint die Angst nicht zu kennen, durch zu viel Nähe zu einem Unreinen sich zu infizieren. Der muss nicht auf Abstand gehen zu einem Sünder, um so Gott nahe zu bleiben. Im Gegenteil, wo er ist, da werden andere in seine Reinheit mit hineingezogen. Der zieht sie mit hinein in sein Gottesverhältnis und nicht umgekehrt. Ich möchte auch mit diesem Selbstverständnis leben. Und ich denke, das dürfen wir alle. Wo wir sind, da will Gott sein Heil verbreiten. Nachfolgerinnen, Nachfolger Jesu müssen eigentlich nicht ängstlich fragen, wo ist die Grenze? Wo könnte ich mich infizieren mit Sünde und falschen Gedanken? Das Heil ist stärker als das Unheil. In diesem Selbstvertrauen und in diesem Gottvertrauen dürfen wir leben. Und alles beginnt damit, dass Jesus angerührt wird, Mitleid hat. Es schlägt Jesus auf den Magen. Der Mann tut ihm leid. Und das geht jetzt vor. Und da muss Jesus seinen Plan ändern. Jesus ist gerührt und angefasst. Und er lässt sich berühren und dann fasst er auch selber zu. Warum fasst Jesus eigentlich diesen Mann jetzt auch noch an? Also ich meine, es genügt ja, wenn Jesus mit dem kommuniziert und wenn er damit die Grenzen von Reinheit und Unreinheit überwindet. Aber den Mann jetzt auch noch anpacken, dass es zu Hautkontakt kommt, ja, das ist doch nun wirklich nicht nötig. Was steckt dahinter? Jesus will den Abstand reduzieren, das Gefälle. Er schafft Nähe. Er hat keine Angst, den Mann anzufassen. Echter Kontakt entsteht. Jesus ist gerührt, angefasst und er möchte offenbar den Menschen auch anfassen. Und ich sage es gerade raus, meiner Meinung nach, was sich hier zeigt, wenn wir uns nicht für andere interessieren, dann sollten wir es mit der guten Nachricht besser bleiben lassen. Manche schalten fromme Inserate oder schreiben Bibelverse auf Plakatwände. Das kann alles gut sein, kann auch was bewirken. Warum nicht? Aber wenn jemand das Evangelium wirklich erfahren soll, heil werden soll, mit hineingezogen sein in ein gesundes Gottesverhältnis, da geht's nicht ohne Beziehung ohne gegenseitige Rührung, Berührung, durch nicht ohne sich einlassen. Ein Machtwort sprechen, das wäre eigentlich auch so gegangen. Das hätte Jesus auch über den Zaun machen können. Hey, du, sei gesund. Ja, warum macht er es nicht? Es geht offenbar um Kontakt. Und ich glaube immer mehr an diesen Satz, den ich mal irgendwo gelesen habe, weiß gar nicht mehr wo, habe ihn schon öfter mal gesagt, eine Bekehrung ist nur ein Abfallprodukt von Beziehung. Eine Bekehrung, eine Hinwendung zu Gott ist eigentlich so ein Nebenprodukt einer gelebten Beziehung. Ich glaube das. In aller Regel erfahren Menschen Gottes Heil über andere Menschen, über Beziehung, über Nähe, Kontakt, über Zeuginnen und Zeugen. Und ich sehe hier im Text eine Einladung, lasst andere an euch ran. Lasst sie ehrlich in euer Leben schauen. Und wenn das passiert, dann kommt ihr ganz automatisch auf Themen wie Gnade, Vertrauen, Liebe, Hoffnung, Gehaltensein, Vergebung und all das. Und es geschieht das Wunder. Wenn ein Mensch rein wird, dann ist das immer ein Wunder. Das muss nicht so passieren, es kann auch ganz anders sein. Und ich sagte schon, Markus schildert uns ja drei Geschichten, und die können wir jetzt nicht alle drei lesen. Ich lade dazu herzlich ein, dass ihr sie zu Hause lest. Markus 1, die Verse 40 bis Kapitel 2, Vers 17. Da sind diese drei Geschichten so nacheinander. Und es scheint mir ein Beleg für diese These, die ich vorhin genannt habe. Die gute Nachricht ist nicht einfach für jeden gleich. Nicht der gleiche Wortlaut, nicht die gleiche Erfahrung. In unserem Text zum Beispiel ist Sünde kein Thema. Ist euch das mal aufgefallen? Jesus schickt ihn wieder weg, ohne die Sünde zu thematisieren. Hat Markus das vergessen? Ist das automatisch vielleicht vorausgesetzt? Ich kann mir vorstellen, dass über Sünde hier bewusst geschwiegen wird, weil so haben ihn ja die anderen gesehen. Der ist ja aussätzig, klarer Fall, ein Sünder. Jesus spricht die Thematik nicht an. Ist hier offenbar nicht der Kern. Wie fein. Im Text danach liegt der Fall anders. Da will einer gesund werden und Jesus vergibt ihm erstmal die Sünden. Die Menschen sind schockiert. Was maß sich Jesus an? Einem anderen die Sünden vergeben und dann schickt Jesus auch noch eine Heilung hinterher. Aber die Sündenvergebung war offenbar wichtiger. Und im dritten Text schließlich, da beruft Jesus einen in seine Nachfolge und er isst und trinkt mit ihm. Wieder ein Skandal, denn der Mensch ist ein Zöllner, ausgerechnet, ein Sünder im Quadrat, offenbar ein Verfehler, wie er im Buche steht. Sowas von auf dem Holzweg. Und Jesus beruft den in seine Nachfolge. Die Leute sagen, wie kann der das machen? So einen, hat er denn schon unter Beweis gestellt, dass er sich geändert hat? Jesus provoziert, macht sich Feinde, weil er so gnädig ist, so nahe dran an den Leuten. Mir scheint, wie gesagt, lest es gern mal zu Hause nach, diese drei Einzelbegegnungen am Anfang des Markus-Evangeliums sind wirklich sehr unterschiedlich. Und bewusst zeigt Markus uns, wie verschiedene Leute die eine gute Begegnung mit Gott erfahren können. Der eine kommt und fällt vor Jesus nieder, der andere wird gebracht von seinen Freunden, der dritte kommt überhaupt gar nicht, sondern auf den kommt Jesus zu und beruft ihn in seinen Dienst. Und die Themen, ganz verschiedene Anknüpfungspunkte. In der dritten Geschichte, hast du eigentlich schon ein Ziel in deinem Leben? Willst du nicht Nachfolger sein? Willst du nicht einen tiefen Sinn erfahren? In der zweiten Geschichte, ist wirklich Gesundheit das Wichtigste? Komm, lass dir vergeben. Werde ein Kind Gottes. Und hier, werde rein. Werde ein Teilhaber der Sache Gottes und seiner Menschen. Du musst nicht außen vor bleiben. Ganz zum Schluss ein kurzer Blick auf unseren Geheilten, den ehemals Aussätzigen. Was macht eigentlich diesen Mann zu einem so guten Missionar, so effektiv? Also wäre der bei uns Gemeindemitglied, die letzten Orangenstühle wären besetzt. Ich bin ganz sicher, das ist so ein Typ. Obwohl der gar nicht reden soll. Der sorgt dafür, dass Jesus alle nachlaufen. Wow, der muss ein ganz besonderes Charisma gehabt haben. Weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht. Aber der konnte die wichtigsten theologischen Fragen beantworten. Der kannte sich aus. Glaube ich auch eher nicht. Was ist sein Geheimnis? Warum hatte der so viele aufmerksame Hörer? Der war schlicht Zeuge dessen, was er erlebt hat. Zeuge sein, Zeugin sein, das reicht. Keinen Menschen bequatschen, kein Manipulieren, keinem auf die Nerven gehen. Erzählt einfach, was er erlebt hat. Menschen interessieren sich für solche Sachen. So sind wir. Ach, du warst ein Außenseiter und bist es gar nicht mehr. Deine Schuldgefühle sind verschwunden. Du bist geheilt worden. Oder du bist in einem spannenden Prozess. Du bewegst da innerlich Fragen. Sowas ist doch interessant zu hören. Jedenfalls, wenn Kontakt entstanden ist. Nähe. Und diesem Dialog sich stellen, ich glaube, das sollten wir tun. Offen, natürlich, unvollkommen, frei von Druck. Und ich bin ganz sicher, dann erfahren wir den gleichen Geist, in dem Jesus gewirkt hat. Und wir sind Zeugen für den gleichen Gott. Amen.